Ja gut, hallo miteinander. Habe es für die nächsten paar Sonntage, habe ich den Jakobusbrief aufs Herz bekommen. Ist ja leicht zu übersehen, da fast zu hinterst in der Bibel, aber ich habe eine ganz besondere Beziehung zu diesem Epistel, wie man das nennt, weil es einfach immer wieder Sachen auf den Punkt bringt. Da ist so viel Wahrheit und Klarheit und Kraft von oben in konzentrierter Form. Also ich muss da nur mal reinschauen, eines dieser kurzen fünf Kapitel und prompt und unmittelbar und in Echtzeit fast jedes Mal spricht Gott mitten in mein Leben hinein. Und ein paar langweilige Hintergrundinformationen über diesen Jakobus, damit wir das auch einmal gehört haben. Das ist jetzt nicht so interessant vielleicht, aber damit es keine Verwirrung gibt. Weil in der Bibel wimmelt es ja förmlich von Jakoben oder Jakobi oder Jakoboi oder je nachdem, wie man das die Mehrheitsform dann bildet. Und da ist der Stammvater Jakob, oder? Im Alten Testament, dann ist da Jakobus, der Sohn des Zebedäus, welcher mit Petrus und Johannes zusammen sozusagen das Kernteam Jesu ausmachten. So, aber das ist nicht der Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Dann war da noch ein anderer Jünger Jesu, auch mit Namen Jakobus, der Sohn des Alphaeus. Und auch er hat den Jakobusbrief nicht verfasst. Dann wird im Lukas-Evangelium Kapitel 6 wird noch ein dritter Jakobus erwähnt, allerdings nur am Rand. Aber der war es auch nicht, der den Jakobusbrief verfasste. Der Jakobusbrief Jakobus, wenn man es mal so ausdrücken will, unser Jakobus hier jetzt, von dem wir den Brief durchnehmen, das ist der Bruder des Herrn. Die Bibel nennt ihn den Bruder des Herrn. Es ist der leibliche Bruder Jesu. Die Bibel erwähnt ihn in Matthäus 13. Jesus kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sich entsetzten, oder? Und sprachen, woher hat er diese Weisheit und solche Machttaten? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus, das ist jetzt unser Jakobus, und Josef und Simon und Judas. Also das ist der Autor des Jakobusbriefes. Und ursprünglich nahm dieser Jakobus, unser Jakobus, nahm die Autorität Jesu gar nicht an. Oder? Es gibt da die Stelle, wo er und seine Mutter ihn heimholen wollen, und weil sie das Gefühl haben, jetzt ist er verrückt geworden und so. Und Jakobus ist kein Nachfolger oder Jünger Jesu gewesen zu Lebzeiten. Und die Überlieferung sagt, dass Jesus seinem Bruder nach seiner Auferstehung begegnet ist. Und erst so kam er dann zum Glauben. Und kannst dich also trösten, wenn deine Mit- und Nebenmenschen, oder die Leute in deiner Familie oder in deiner Ausbildungsstätte oder deinem Büro oder deinem Spital jetzt dir das nicht abkaufen, dass du ein Gotteskind bist. Es ging Jesus schon so in seiner eigenen Familie. Sein Bruder hat ihn nicht anerkannt. Unter anderem darum prägt er ja den Spruch der Matthäus 13, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause, oder? Und so, unser Jakobus, den wir von heute an ein bisschen uns mit befassen, der Jakobusbrief Jakobus, oder, war also eher ein Spätzünder, könnte man sagen. Aber ist immer noch besser ein Spätzünder, als überhaupt nie Feuer fangen, oder? Für Jesus oder für das Reich Gottes. Warum nicht anfangen zu beten dafür, wenn es ein bisschen flau geworden ist bei dir oder ein bisschen lau. Einfach immer mal wieder, wenn du betest, beten, Herr, mach dieses Jahr 2020 zu dem Jahr, wo ich Feuer fange. Musst schauen, es wird geschehen, oder? Aber wir reden jetzt ja eben über diesen Jakobus. Ihm geschah genau das. Irgendwann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren fing er plötzlich endlich Feuer. Und dann war er aber voll dabei. Und dann kamen und er war so voll dabei, dass dann in der schwierigen Zeit, die folgte, nach der Hinrichtung Jesu ging es einige Zeit gut, berichtete dann auch die Apostelgeschichte, und dann gab es eine Christenverfolgung, und dann gab es dann nachher noch eine Christenverfolgung, und in dieser zweiten Christenverfolgung wurde Jakobus dann zum Leiter der Gemeinde oder der Urgemeinde in Jerusalem berufen. Und es war eine der ersten Christenverfolgungen, aber natürlich nicht die letzte, und ist ja eigentlich ein bisschen eigenartig, oder? Wie oft unsere Zeitungen und unser Fernsehen, wie oft und intensiv sie informieren über die Verfolgung der Rohingyas und der Uiguren, oder? Während über die viel zahlreicheren und viel heftigeren Christenverfolgungen in China und in den islamischen Ländern hört man bei uns nie ein Wort, oder? Aber 200 Millionen Christen leben unter Verfolgung, oder? Aber darüber schweigt des politisch korrekten Journalistenhöflichkeit in unserem Land. Warum eigentlich, oder? Warum hören wir darüber nie etwas? Ist irgendwie unfair und auch ein wenig traurig. Aber zurück jetzt zur Verfolgung zu Zeiten des Jakobus. Im Zuge dieser Verfolgung damals wurden viele Gläubige aus Jerusalem vertrieben. Und sie mussten flüchten und flüchteten überall hin, wo sie konnten, meistens in umliegende Provinzen des Römischen Reiches, in das Israel damals eingebettet war. Und damit stehen wir jetzt, Ende der Einleitung, stehen wir jetzt unmittelbar mitten im Eingangsvers schon vom Jakobusbrief, Jakobus 1,1. Und da steht dann: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung seid gegrüßt. Und wie sich herausstellte, es war Verfolgungszeit, oder? Und wie sich dann herausstellte, war diese Verfolgungszeit ungefähr im Jahre 50, war der Anfang einer auch sonst mega schwierigen Zeit. Denn plötzlich, nach einer langen Zeit des Friedens und des Wohlstandes, lief im östlichen Teil des Römischen Reiches plötzlich alles aufeinander schief, oder alles fing an schief zu laufen. Es gab Hungersnöte, Erdbeben, Epidemien, bürgerkriegsähnliche Zustände. Und ausgerechnet jetzt in so einer Situation war es das Privileg dieses Jakobus, eben unseres Jakobus, die Verantwortung zu übernehmen für diese sonst schon reduzierte und durchgeschüttelte Gemeinde in Jerusalem. Es war, als ob Gott sagte irgendwie: Hey Jakobus, hey, du brauchst, glaube ich, noch eine Aufgabe, komm, heb doch rasch das Baby da, oder? Das Urgemeindebaby. Und kannst es mal ein paar Jahre ein bisschen rumbäbeln und so. Und so ging es dem Jakobus. Über Nacht war die Gemeinde in Jerusalem, oder was von ihr übrig war, war jetzt plötzlich sein Baby, oder? Und das war eine so vielschichtige und schwierige Aufgabe, dass sich Jakobus selber diesen Titel gab. Er nannte sich den Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er nannte sich nicht irgendwie Apostel oder Prophet oder Evangelist oder Pastor oder Lehrer, sondern Knecht, oder? Was ist ein Knecht? Ein Knecht ist ein Mann fürs Grobe, oder? Und dementsprechend ging es bei seinem Dienst, ging es auch nicht um gepflegte, schön geistige Spiritualität oder andere Formen der Selbstverwirklichung. Und um Karriere ging es schon gar nicht, weil er wurde nachher auch hingerichtet. Seine Berufung zum Knecht Gottes beinhaltete es, unter schwierigsten Bedingungen zu säen und zu ernten, weiterhin die Schafe vor Ort zu füttern und die Lämmer und was sonst noch so herumkreucht und fleucht auf dem Bauernhof Gottes, welcher ist diese Welt, oder die Hühner, die Ochsen und die Esel auch noch und so füttern. Und nun platziert Jakobus sein Grußwort, knapper geht's kaum, seid gegrüßt, oder? Da wird nicht lange gefackelt. Das schätze ich so bei Jakobus, da wird nie lange gefackelt. Da wird alles in knappster Form und so deutlich wie möglich gesagt. Und er fackelt nicht lange, sondern steigt gleich ein in die erste, aber dafür umso intensivere Belehrung. Sein ganzer Brief ist voll von solchen Kurzbelehrungen und das ist die erste hier, indem er nämlich schreibt, dann im Vers 2, meine lieben Geschwister, also in der ursprünglichen Übersetzung heißt es meine lieben Brüder, aber meine lieben Geschwister, er meint damit natürlich die Schwestern auch, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt, schreibt er jetzt da. Meine lieben Geschwister, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt. Und er schrieb diese Worte ja an die 12 Stämme in der Zerstreuung, haben wir gesehen im Eingangsdings, oder? Also die vertrieben worden waren in alle möglichen Ecken des Römischen Reiches, denen schreibt er diesen Brief. Und er schreibt, und sie sind geflüchtet und haben natürlich ihren Job und ihre Wohnung und vielleicht auch ihre AHV und ihr Auto und alles ist auf der Strecke geblieben. Sie haben ihre Existenz verloren und müssen sich nun irgendwo unten in der sozialen Pyramide wieder einbauen im Römischen Reich, oder? Und das war eine taffe Gesellschaft damals, oder? Und das ist eine, ich kann mir noch vorstellen, da hatte es richtig Platz für Anfechtungen. Mancherlei Anfechtungen, oder? Mancherlei Anfechtungen, oder? Und jetzt aber, wie kommt unser Jakobus auf die Idee, ausgerechnet diesen Menschen, die jetzt da in mancherlei Anfechtung leben, sie sollten Freude empfinden in diesen Anfechtungen und dann noch lauter Freude, oder lauter ist ein altes Wort für pur oder unverdünnt. Erachtet es für pure Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen leben müsst, oder? Ich kann mir vorstellen, also in diesem Zusammenhang, wer die Zusammenhänge ein bisschen kennt, der fragt sich schon vielleicht, wie kannst du ausgerechnet diesen Leuten jetzt ausgerechnet das schreiben, Jakobus, oder? Musst du uns ein wenig genauer erklären? Und er erklärt es uns so dann im Vers 3, weil wir erkennen, dass die Erprobung unseres Glaubens Ausdauer wirkt. Die einen Übersetzungen haben Ausdauer, andere Übersetzungen haben Geduld. Ausdauer ist die bessere Übersetzung, weil das Wort Geduld ist zu passiv. Das griechische Wort ist nicht zurücklehnende Geduld, sondern es ist Ausdauer. Es geht darum, aktiv zu etwas zu überstehen. Und so überstehen Christen Anfechtungen. Das ist sein Tipp jetzt oder seine Kurzausbildung durch Geduld oder eben Ausdauer. Nicht durch Aktivismus und schon gar nicht, indem sie in Panik verfallen, sondern Geduld und Ausdauer. und durch Geduld und Ausdauer gibt unser Glauben Stabilität, wenn rundum alles zu wackeln anfängt. Es ist wie wenn man lernt, Velo zu fahren. Das ist ja, wer sich noch erinnern mag, oder? Weiß, wie plötzlich zieht's nach rechts oder zieht's nach links und so. Und die Lenkstange hat wie ein Eigenleben. Und der Trick 77 beim Velofahren ist ja, dass man einfach festhält und geradeaus fährt, oder? Da muss man nur noch lernen zu pedalen und dann kann man schon Velofahren. Aber wehe, man gibt seinen Instinkten nach, wenn es anfängt zu schwanken, dann fährt man garantiert irgendwie etwas hinein oder fällt auf die Nase. Und in der Anfechtung ist die Gefahr eine ähnliche. Das Fleisch will nach seinen Instinkten reagieren, zieht uns hierhin und dorthin und tut das vor allem durch Emotionen. Oder Emotionen kommen hoch, Angst oder Zorn oder Verzweiflung. Und dann kommen aus diesen Emotionen heraus kommen alle möglichen Ideen, oder? Die Ausbildung abbrechen, dem Chef den Papierkorb auf dem Pult ausleeren, die Familie verlassen und in eine Waldhütte ziehen, zur Flasche greifen jeden Abend oder zur chemischen Keule schon am Morgen, oder? Doch das ist jetzt eben der Rat des Jakobus, unserem Mann fürs Grobe, oder? Wir sollen gerade keine solchen Entscheidungen treffen, die auf nichts gestützt sind als starke Emotionen. Nie aus starken Emotionen heraus Entscheidungen treffen, sondern Ausdauer, Geduld. Einfach versuchen, stur geradeaus fahren. Das, so wird man mit Anfechtungen fertig. Und wer es tut, oder? Der lernt die Anfechtung irgendwie wie, er kriegt sie in den Griff, weil er sie erkennt als das, was es ist. Es ist eine Prüfung in der Schule des Lebens. Anfechtungen sind immer auch Prüfungen. Sobald der Glauben dazu schaltet, ist es nicht mehr einfach nur eine Anfechtung, sondern dann ist es eine Prüfung. Und wer diesen Schritt macht früher oder später diese gute Erfahrung mit Gott, dass der Glaube plötzlich auf einer völlig anderen Ebene anfängt zu greifen. Und irgendwie ist die Anfechtung ist dann plötzlich in Gottes Hand. Und der Glauben lehrt uns, dass Gott für alles eine Lösung finden und schaffen kann. Aber das ist der Trick 77 in der Anfechtung, genügend Geduld und Ausdauer zu entwickeln, dass wir dann immer noch auf dem Velo sitzen, wenn Gottes Lösung kommt. Das meint unser Jakobus hier, als er schrieb, die Erprobung unseres Glaubens wirkt Geduld oder wirkt Ausdauer. Also aus dem Glauben heraus kommt eine Ausdauer, eine Geduld, die eben die Sache auf eine andere Ebene bringt. Und noch etwas hilft uns, unser Glauben zu realisieren. Unsere Anfechtung, oder was immer es ist, es kommt nicht von Gott. Das müssen wir auch irgendwie in unser System einbauen. Sondern natürlich, vieles kommt dann vom Feind, oder? Der Feind kommt und will uns ein Stück unseres Lebens stehlen oder zerstören. Dafür ist er ja gekommen, um zu stehlen und um zu zerstören. Und in der Anfechtung ist nichts Gutes, weil es ist vielleicht oder wahrscheinlich ist der Feind irgendwo drin. Doch das, was unser Glauben aus der Anfechtung macht, auch aus der Glauben schafft es auch aus der negativsten Anfechtung, irgendetwas Positives rauszusieben. Oder wie der Anfechtung eine positive geistliche Frucht aufzupfropfen. Die Anfechtung ist nichts Positives, aber wir machen etwas draus, das eben Früchte bringt, das gute Früchte bringt, in der Kraft unseres Glaubens. Wie Jakobus es ausdrückt im Vers 4 dann, die Geduld oder eben Ausdauer aber führt zu einem vollkommenen Werk, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Zweimal kommt das Wort vollkommen vor, oder? Gerade sah es noch so aus, wie alles ist zerbrochen und so, alles ist kaputt. Aber irgendwie redet jetzt da Jakobus plötzlich von Vollkommenheit. Es muss den Empfängern des Jakobusbriefes, oder? Man muss sich das vorstellen, solche Leute haben in römischen Zeiten irgendwo in einem Treppenhaus gewohnt oder unter einer der wenigen Brücken, oder? Es hatte Brücken zur damaligen Zeit, die 500 oder 600 Einwohner hatten unter ihren Bögen. Wie paradox muss es ihnen vorgekommen sein? Weil ihnen ist ja ihr ganzes Leben abgestürzt und in Stücke gefallen. Und doch gibt ihnen Jakobus, eben der Knecht Gottes, diesen Rat, dass unser Glauben, der wird zur Geduld, der gibt uns die Kraft für Geduld und Ausdauer. Und der verwandelt, was geschehen ist, wieder. Und wir sollen vollkommen und unversehrt und ohne Mangel sollen wir daraus herauskommen. Wir sollen auch nicht aufhören, dieses Ziel anzusteuern. Wir wollen alles zurück, was wir in der Anfechtung verlieren oder was uns geklaut wird, alles. Und noch 20% dazu ist das der alttestamentliche Tarif für eine Wiedergutmachung. Vollkommen und unversehrt und ohne Mangel. Das ist der Weg Gottes. So geht er um mit der Anfechtung. Die Anfechtung trifft uns ja meistens nicht dort, wo wir stark sind, sondern dort, wo wir schwach sind. Und es fühlt sich an, oft fühlt sich an, wie ein ganzes Leben oder ein Lebensteil zerbricht. Und doch das ist die heutige Lektion, jetzt mal die erste Lektion des Jakobus. Wer auf Anfechtung mit Glauben reagiert, lange genug die Geduld hat, im Glauben stehen zu bleiben, anstatt in Panikreaktionen zu reagieren, der macht diese Erfahrung eben auch. Macht die Erfahrung, wie wenn man sich beim Skifahren irgendwie den Haxen bricht, oder nach einer Zeit des geduldigen Stillhaltens wächst der gebrochene Knochen wieder zusammen. Und was vorher die schwächste Stelle war, darum ist der Fuß dort gebrochen oder das Bein, weil es die schwächste Stelle war, aber wenn es zusammengewachsen ist, wird es nachher die stärkste Stelle des Beines sein. Gell, das stimmt, Sandro? Sagt's ja, sag ja nicht nein. Hey. Sonst gehst du durch in der heutigen Prüfung. Also, und das meinte Jakobus, wenn er solche Sachen schreibt. Und ich möchte jetzt einfach, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es die dringendste Botschaft ist für heute. Aber ich hatte wie das Gefühl, Gott will das in all unsere Köpfe und Herzen hineinsehen, diese Sprüche. Weil wer weiß, oder? Wer weiß, was die Zukunft bringt. Komm, wir stehen auf und lesen es zusammen. Wir lesen uns dies jetzt müssen. Es ist nicht wie bei der Anbetung, wo alle sitzen bleiben dürfen, die wollen. Jetzt müssen alle aufstehen. Und jetzt lesen wir diesen Vers und lesen ihn laut vor. Sehr gut. Und lesen ihn uns selber und den Menschen um uns herum natürlich auch, aber vor allem uns selber vor. Nehmt es für lauter Freude, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Anfechtung steht, Denn ihr wisst, dass die Erprobung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber wird begleitet von einem vollkommenen Werk. So werdet ihr vollkommen und ganz, und es wird euch nichts fehlen. Halleluja! Und weil ihr jetzt so brav wart, hören wir 5 Minuten früher auf und ich spreche noch den Segen. Gell? Das ist der Lohn. Der Lohn des Gehorsams. Herr, ich danke dir für dieses Wort. Uns geht es ja so gut. Aber auch wir haben unsere Anfechtungen. Hilf uns, deine Lehre anzuwenden. Dass es nicht nur im Kopf oben ist. Aber es ist schon mal gut, wenn es im Kopf oben ist. Segne dein Volk mit den richtigen Methoden, mit Anfechtung umzugehen. Sei gesegnet mit einer Erinnerung an dieses Wort, wenn es an dich kommt. Wenn die Reihe an dich kommt, weil sie kommt an dich irgendwann, es kommt an jeden. Sei gesegnet mit diesem Wort des Jakobus, dass Glauben und Ausdauer und Geduld so damit besteht man die Prüfungen dieses Lebens. Sei gesegnet mit einer übernatürlichen Erinnerung an diese Bibelverse. Sie seien hiermit eingepflanzt in dein Herz und in deinen Kopf. Sei gesegnet durch das Wort Gottes im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Gut. Wollen wir noch eins spielen? Ja, genau, komm, wir spielen noch eins. Unsere Superband. Applaus, Applaus.
Oh nein, look, der ist da. Jetzt müssen wir natürlich aufstehen, oder? Das geht gar nicht. Bewegung, Bewegung! Matze, bist du bereit? Ja, das sieht aus. We'll be right back.
denn der Sohn mit dem Pfarrer her, kommt in den Buch und in den Gesang. Denn sein Sohn mit dem Pfarrer her, kommt in den Buch und in den Gesang. Denn sein Sohn mit dem Pfarrer her, kommt in den Buch und in den Gesang. Kommt in sein Sohn mit dem Pfarrer her, kommt in den Buch und in den Gesang. Er fragt sich am Herrn.